Ja, genau das ist der Punkt. Der Grundkonflikt ist gelöst. Und deswegen darf jeder Konflikt, egal wo, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, hoffnungsvoll gelöst werden. Das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Es ist nicht hoffnungslos. Und das ist das, was ich euch unbedingt mitgeben möchte heute. Und deswegen war ich auch so dankbar, dass du das gerade nochmal aufgegriffen hast, diese Wahrheit. Ja, ich möchte einen kurzen Einschub mit euch jetzt nochmal, bevor wir in den nächsten Teil gehen, wagen. Den habe ich hier in meinem Manuskript und ich habe überlegt, ob ich ihn auslasse, aber ich glaube, dass er wichtig ist. Wir haben gerade gehört im ersten Teil, dass es um Auseinandersetzungen und Streitereien im menschlichen Miteinander gibt. Und das ist ganz normal. Also das ist einfach normal, dass man Meinungsverschiedenheiten hat und so weiter und dass man da entsprechend auch miteinander umgeht, manchmal ungemütlich miteinander umgeht und so weiter. Das ist natürlich nicht gut, aber es ist leider oft so. Es gibt aber, und jetzt kommt der Einschub, es gibt auch sogenannte, und ich glaube, das gibt keinen besseren Begriff, es gibt auch sogenannte Streithammel. Vielleicht fällt euch jemand ein oder wie auch immer. Jedenfalls, es gibt leider auch solche, die ja regelrecht als Störenfriede bekannt sind. Überall, wo sie auftauchen, dauert es nicht lange, da kommt es zu Streit. Es sind Menschen, und ich bin davon überzeugt, ihr gehört nicht dazu, die suchen regelrecht Streit. Die sind also immer auf der Suche am Kritisieren und Verletzen auch. Und ohne, dass sie es oft merken, aber einfach die ganze Art ist, manche machen es auch bewusst. Ja, und das auch unter Christen. Die sind Leute, die sind ständig dran, einen negativen Grundton auszusenden. Ja, also wo sie auftauchen, dauert es nicht lange, kommt es eben dann zu Auseinandersetzungen, früher oder später. Leute, die Konflikte regelrecht heraufbeschwören. Und ich glaube, dass wir mehr oder weniger, und deswegen bringe ich diesen Einschub, mehr oder weniger alle manchmal dazu neigen in bestimmten Bereichen. Und da wollen wir uns auch selbst reflektieren, dass wir nicht in so eine Schublade gesteckt werden, dass es vielleicht auch sogar berechtigt ist, dass man über uns sagt, ja, das ist jemand, der scheint sich gerne in die Haare zu bekommen mit jemandem. Mein Wunsch ist, mein Gebet ist, dass wir nicht zu jemandem gehören oder nicht zu der Gruppe gehören, die gerne Konflikte anzetteln, sondern die eher dazu geneigt sind, Frieden zu stiften. Denn das ist ja das, was die Bibel uns sagt, sei ein Friedensstifter. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der hat sich mehr oder weniger geoutet, als so jemand, ich muss nochmal schauen, genau, hier steht es nochmal dabei, und der hat, seine Angewohnheit war immer wieder, ja wirklich ständig zu kritisieren, Kritik zu üben, überall das rauszusuchen, was nicht so richtig war, und er kam irgendwann zu dem Punkt, dass er gemerkt hat, Gottes Gnade hat an seinem Herzen gewirkt, und er hat gesagt, es ist falsch, was ich tue, mich hier hinzusetzen oder hinzustellen und immer nur das rauszupicken, was nicht richtig ist. Anstatt das dafür zu danken, was gut ist, und das auch zu loben, was gut ist, habe ich immer nur das rausgepickt, was nicht gut ist. Und es hat enormen Schaden auch in der Gemeinde hinterlassen. Und irgendwann kam er zu dem Punkt, dass er gemerkt hat, dass das nicht richtig ist, dass das einfach falsch ist. Und dieses Zitat hat er gesagt, ich habe aufgehört zu kritisieren. Es zerschneidet und macht alles kaputt. Das ist auf den Punkt gebracht, die Erkenntnis dieses Mannes. Und ich glaube, das ist eine unbezahlbare Erkenntnis. Wenn man zu diesem Punkt kommt, wenn man so jemand ist oder so jemand war und zu dieser Erkenntnis von Gott kommt, es ist definitiv falsch. Ich höre sofort damit auf, weil es zerstört. Es zerschneidet. Das ist auch das, was Paulus sagt. Das sind diese Parteiungen in Korinth. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass man eben nicht aufhört, einfach nicht aufhört, Dinge immer wieder hochzukramen, immer wieder anzusprechen und auch immer nur das Negative zu sehen, nicht das Gute zu sehen. Und da steht, die Bibel warnt uns davor. Und ich möchte auch eine Warnung aussprechen, wenn wir vielleicht in Begriff stehen, so zu denken und so auch zu handeln. Gott warnt dich, tue das nicht. Gott entzieht dir den Segen, wenn du auf diesem Weg weitergehst. Und es macht einfach kaputt. Und hier dieses Zitat von diesem Mann halt. In Sprüche 3, Vers 30, steht nach der Schlachter 2000 Übersetzung: Fang mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an, wenn er dir nichts Böses zugefügt hat. Sprüche 3, Vers 30. Das ist eine deutliche Aufforderung. Lass es sein. Tu es nicht. Schlucke es runter. Fange keinen Streit an. Man könnte jetzt noch viele einzelne Verse dazu nehmen, aber ich möchte es einfach nur mal als Einschub nochmal machen. Du wirst nur verlieren. Alle werden nur verlieren, alle Beteiligten, wenn du Streit anfängst. Wenn du in deiner Ehe ständig Streit anfängst, wirst du der Verlierer sein. Wenn du das in deiner Familie machst, wirst du der Verlierer sein. Wenn du das in der Gemeinde machst, wirst du der Verlierer sein. Gott entzieht dir deinen Segen, wenn du das tust. Beherzige das, was die Bibel dazu sagt. Fange nicht an, einen Streit heraufzubeschwören. Entfessle nicht diesen Streit, einen Streit. Es kommen Dinge, die möchtest du lieber nicht. Römer 12, 18 sagt hingegen, wenn es dir möglich ist, so lebe mit allen Menschen in Frieden. Und das ist ganz wichtig zu beherzigen. Wir wollen wirklich Friedensstifter sein. Das ist das, wozu uns Jesus ausgesendet hat. Wir sollen die Friedensbotschaft verkünden. Das Evangelium ist die Friedensbotschaft. Frieden vom Kreuz, Frieden für die Beziehungen, Frieden in der Gemeinde. Aber kommen wir zurück zu Jakobus. Das war so ein kurzer Einschub nochmal. Vielleicht noch könnt ihr euch noch dazu notieren. Ich habe es jetzt, glaube ich, hier nicht auf der Folie. Sprüche 22, Vers 24. Dort heißt es, wirklich gesagt, distanziere dich. Wir haben es vorhin gelesen, genau. Distanziere dich von Streithammeln. Distanziere dich von diesen Leuten. Pflege keine Gemeinschaft mit Leuten, die immer nur rumkritisieren, die immer nur alles Schlechte hervorheben, die Streit anzetteln. Geh ihnen aus dem Weg. Das ist das biblische Gebot. Und weise sie darauf hin, dass es nicht richtig ist, dass es nicht korrekt ist, was sie tun. Das steht entgegen dem, was die Bibel sagt, Friedensstifter zu sein. Gut, kommen wir zurück zu Jakobus. Wir haben also gelernt, dass ein Konflikt entsteht und da ist, sagen wir, das ist ein ganz normales menschliches Miteinander, jetzt mal kein Streithammel jetzt, sondern einfach so dieses Miteinander in unseren Umständen, in denen wir stehen, egal welcher Bereich das ist. Wir haben also gelernt, dass es passiert, wenn uns etwas in die Quere kommt. Ich will es so, der andere will es aber so und dann kommt es dann ins Getriebe. Hier ist ja sowas, ist ja wie so ein Getriebe fast, ne, wo man so drehen kann und wenn man dort jetzt Sand reinmacht, dann knirscht es. Ja, dann ist der Konflikt da. Ja. Und dann passiert etwas, das geht also immer hin und her, deswegen hier Ping-Pong, das ist so unser Miteinander, das geht also hin und her, die Konflikte gehen hin und her. Wenn ein Konflikt da ist, sagt er das, du sagst das, ich sag das, er sagt das, es geht immer hin und her. Und dann sind wir geneigt, etwas zu tun, was in der Theologie mit dem Begriff Schuldverschiebung beschrieben wird. Das heißt, wir suchen die Ursache für den Streit, der eigentlich in unserem Herzen ist, wie wir es gelernt haben in Jakobus 4, der eigentlich da rauskommt, suchen wir woanders, nicht bei uns. Das bedeutet, ich habe ein Problem mit jemandem, aber der andere ist schuld, dass ich das Problem mit dem habe. Nicht ich. Und damit verschiebe ich die Schuld. Das nennt man Schuldverschiebung, nennt man das. Ja, also das ist ganz einfach. Wie gesagt, das können die Kinder schon. Ich beobachte das im Kinderzimmer ständig. Der ist schuld. Ja, der hat doch aber. Ich? Nee, ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann kennst du die Situation, wenn du Kinder hast. Der Streit ist im vollen Gange. Du kommst dazu und jeder sagt was anderes und du weißt nicht, worum es geht. Und du weißt auch nicht, was der Auslöser war. Und wer jetzt der treibende Keil ist. Du weißt es nicht, weil jeder sagt, der war's. Aber keiner sagt, ich war's. Wir haben mal ein Experiment gemacht bei unseren beiden Jungs und haben gesagt, Mensch, eifert doch mal nicht drum zu sagen, dass der wieder schuld ist, wenn jetzt irgendwie dir eine Sandform geklaut wurde von dem anderen oder was auch immer, sondern versuch doch mal, das zu machen wie der Herr Jesus. Versuch doch mal zu sagen, ja gut, okay, ich war's. Es ging eine ganze Weile gut und dann ist selbst daraus ein Konflikt entstanden. Da hat der eine gesagt, der will bloß viel mehr sein wie der Herr Jesus als ich. Und da war selbst das wieder ein Konfliktpunkt. Also es ist irre. So, und dann merken wir, was da in uns ist, was da in uns steckt. Die Schuldverschiebung, das ist eine ganz natürliche Regung in uns. Oder auch die Umstände sind schuld, dass ich vielleicht jetzt gerade wütend werde. Oder meine Gene sind schuld, das wird auch in der Wissenschaft so gesagt, die Gene sind schuld, ist vererbt, dass man halt so cholerisch ist oder so, wie auch immer. Dass man die Neigung dazu hat. Oder auch meine Vergangenheit ist schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe es halt in meiner Kindheit nicht anders gesehen. Ich habe es halt so erlebt. Ich bin so erzogen worden und ich bin regelrecht gefangen darin. Ein Christ ist darin nicht gefangen, sondern er ist ja freigemacht von Christus. Freigemacht. Und der Heilige Geist möchte die Frucht des Geistes, zu der wir dann ein Stück weit noch kommen werden, möchte die entfalten in uns. Oder eben hier, wie ich schon gesagt habe, meine Erziehung ist schuld, dass ich mit anderen Menschen nicht kann und dass ich da ständig in Konflikte gerate. Oder schlechte Erfahrungen sind schuld und so weiter. Und diese Einwände, die haben eigentlich ein Ziel, man wälzt die Verantwortung, die man selbst hat, wälzt man weg von sich auf den anderen oder auf den Umstand, in dem man jetzt steht. Ich möchte noch betonen, es gibt zwischenmenschliche Konflikte, die kommen aus Traumata aus der Vergangenheit. Das ist nicht das Thema heute, das gibt es. Es gibt echt schwierige Situationen, wo jemand in seiner Vergangenheit schlimme Dinge erlebt hat. Missbrauch zum Beispiel. Es muss nicht immer körperlicher Missbrauch sein, kann auch geistlicher Missbrauch sein. Das ist aber nicht das Thema heute, das möchte ich mal außen vor lassen. Also da ist es in der Tat so, dass man wirklich gucken muss, was hat die Vergangenheit angerichtet, dass derjenige jetzt vielleicht so ist, wie er ist. Das gibt es. Dass jemand die Folgen davon trägt, von verschiedenen Traumata oder wie er es in der Vergangenheit erlebt hat. Aber das ist nicht das Thema. Nur, dass wir das wissen. Also wir können nicht jetzt komplett alles in diese Richtung schieben, dass man sagt, meine Vergangenheit hat Schuld und wir sprechen uns davon frei. Ja? Es gibt also durchaus Fälle, wir haben das auch in der Gemeinde, wir haben in der Familie den Pflegekinder auf und da ist es in der Tat so, also was da passiert ist in der Vergangenheit bei den Kindern und die haben bis heute, tragen die Folgen davon, dass sie eben teilweise so, sag mal, aggressiv reagieren jetzt, wenn irgendwas passiert, was mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Aber auch das kann Jesus heilen, durch sein Wort. Nur, dass wir es mal gehört haben, das gibt es also auch. Aber das ist so das Klassische jetzt in einem ganz normalen Konflikt. Und er sagt, ach so, das ist der einfache Weg immer, ja, Schuld zu verschieben. Es ist ganz einfach und es geht uns so leicht über die Lippen, der war's oder der Umstand war's, warum ich jetzt so bin und warum jetzt Streit ist. Das ist so einfach. Aber es ist oft nicht die Wahrheit. Es ist sogar meistens nicht die Wahrheit. Es ist der einfachste Weg, aber er führt meist in die Sackgasse. Andrew Gin, das ist auch ein Autor, der hat am Master Seminary hat er unterrichtet dort. Er schreibt, warum ärgern wir uns über andere? Möglicherweise sind sie überrascht zu hören, dass die Ursache dieser Verärgerung nicht unbedingt das Verhalten oder die Persönlichkeit des anderen sein muss. Der Kern des Problems scheint vielmehr im Herzen dessen zu liegen, der sich ärgert. Wenn man sich schnell über andere ärgert, ist es ein Zeichen von Stolz. Wenn wir uns ärgern, sagen wir im Grunde, dass wir nicht so schlimm sind wie die andere Person. Wir halten uns für besser als den anderen. Uns ist nicht bewusst, dass wir andere unmöglich richtig sehen können, wenn wir einen Balken im Auge haben. Und diesen Balken halten wir mal im Hinterkopf. Da kommen wir dann nämlich gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich mal ein bisschen vorblättern, dass wir noch dann zu dem anderen Teil kommen. Hier haben wir noch mal ein paar Bibelverse, die uns sagen, wo das herkommt. So, und jetzt kommen wir zum Punkt 3, den möchte ich gerne auch überspringen, großteils, und gleich zum Teil 4 kommen. Ich habe ihn mit reingenommen, weil er wichtig ist für unser Verständnis. Warum? Wir glauben ja an Gottes absolute Souveränität. Ja, Gott ist souverän. Ja, es vollzieht sich sein Plan. Und sein Plan ist nicht nur grob, sondern auch fein, in die Feinabstimmung sozusagen. Und da ist es so, dass wir uns manchmal fragen, warum bin ich in bestimmten Situationen, wo ständig Konflikte sind? Warum werde ich immer wieder in Streitsituationen hineingeführt oder gerate hinein? Vielleicht auch nicht unbedingt immer selbst verschuldet. Warum ist das so? Warum ist es so, dass es in der Gemeinde oft knirscht? Und ich bin überzeugt, das ist in jeder Gemeinde so. Das ist einfach so, weil wir alle unterschiedlich sind und zusammen sind. Weil wir eben keine gefühlslosen, charakterlosen, willenlosen Wesen sind, wie ich es eingangs im Teil 1 gesagt habe. Aber vielleicht fragst du dich manchmal, warum ist das so? Da ist es gut, diesen Punkt zu beherzigen. Der Sinn unseres Lebens bedeutet oder besteht darin, Gott die Ehre zu geben. Der Sinn deines Lebens besteht nicht darin, dass du zum Glauben kommst. Jetzt bist du vielleicht überrascht, aber das ist der biblische Befund. Der Sinn deines Lebens besteht nicht darin, dass du zum Glauben kommst, sondern der Sinn deines Lebens besteht darin, dass du Gott ehrst in deinem Leben. Das kann nur ein Wiedergeborener, jemand, der zum Glauben gekommen ist. Deswegen ist die Wiedergeburt, die Bekehrung, ist sozusagen das Mittel zum eigentlichen Zweck, warum wir da sind. Wir sollen also Gott zur Ehre da sein. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Das kann man nachlesen in 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. In 1. Petrus 3, Vers 15 wird es konkretisiert. Was ihr auch tut, und 1. Petrus 4, Vers 11, was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes und sagt Dank durch ihn. Es ist also unsere Bestimmung, warum der Mensch da sein soll. Das war im Paradies der Grund, warum Gott Menschen geschaffen hat. Sie sollten Gott anbeten und sollten ihn ehren. Dann kam der Sündenfall, das ist alles in die Brüche gegangen. Durch das Kreuz hat Jesus das wiederhergestellt. Das bedeutet, jeder, der am Kreuz war, ist wieder in die Lage versetzt, seinem Zweck nachzukommen, Gott anzubeten, ihn zu ehren in seinem Leben. Das ist also der Sinn. Das heißt also, Gott möchte uns formen, Gott möchte uns immer mehr dahin bringen, dass wir zu seiner Ehre da sind. Und jetzt lasst euch sagen, ich möchte mir das sagen lassen, dazu benutzt Gott Konflikte. In der Tat. Gott benutzt das zwischenmenschliche Knirschen, das Reiben aneinander, das ich sag's mal auch, Streiten benutzt er, damit unsere eigenen Ecken und Kanten rund gemacht werden. Damit wir passender werden für das Reich Gottes, für die Herrlichkeit. Versuch mal dein Leben, wo du jetzt lebst, aus dieser Perspektive zu sehen. Gott setzt dich in Schwierigkeiten. Gott setzt dich, um bei dem Thema zu bleiben, setzt dich in Konflikte. Damit du lernst, darin ihn zu ehren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil sonst fragen wir uns manchmal, warum? Warum? Gott hat dich in diese Gemeinde gestellt. Gott hat mich in die Gemeinde gestellt, in die ich gehen darf. Und ihr kennt euch besser als ich euch. Ihr wisst, wer mit wem besser kann als mit dem. Ihr wisst das untereinander. Und jetzt habt ihr eine Antwort, warum Gott euch gerade so zusammengestellt hat. Nicht damit ihr auseinanderrennt, sondern damit ihr in eurer Unterschiedlichkeit so zusammenbleibt und euch gegenseitig reibt, damit ihr Gott mehr verherrlicht. Weil ihr lernen sollt, weil ich lernen soll, in der Gemeinde, wo ich bin, lernen soll, mit den Leuten, mit denen ich nicht so gut auskomme, mit denen ich vielleicht eher einen Konflikt habe als mit anderen, weil ich dadurch geschliffen werde. Das macht der Herr. Er setzt die Gemeinden so zusammen, wie er das möchte. Und deswegen setzt er uns in Konflikte. Deswegen setzt er uns auch manchmal in verschiedene Herausforderungen. Hier habt ihr nochmal eine Karikatur, die ist von Wayne Grudem, wie unser Leben aussieht als Christen. Es geht nicht steil nach oben, sondern das christliche Leben ist herausfordernd. Wir kommen als Nichtchristen zur Bekehrung und dann beginnt das eigentliche Leben. Dann beginnt die Herausforderung des Lebens. Das Wachstum in der Heiligkeit und das christliche Leben, das seht ihr hier, das ist ein Zickzack-Kurs nach oben. Einmal geht es ein bisschen besser, dann wieder scheint es alles nur nicht zu funktionieren, dann geht es wieder nach oben. Es ist stetig nach oben, bis die Herrlichkeit kommt. Aber auf dem Weg zur Herrlichkeit ist es sehr holprig. Das ist der Weg der Heiligung. Und da sind eben Auseinandersetzungen ein wesentlicher Punkt, die Gott benutzt, damit wir vorankommen in der Heiligung. Okay, jetzt gehen wir zum vierten Punkt. Wie gehen wir jetzt mit Konflikten um? Was tue ich, wenn ein Konflikt da ist? Was tue ich, wenn ich mit jemandem im Streit bin, über vielleicht eine lange Zeit schon, vielleicht über ein paar Wochen schon, über ein paar Monate? Manche Streitereien in manchen Gemeinden gehen über Jahre. Manches schwelt schon seit Jahrzehnten. Und keiner weiß eigentlich mehr so richtig, worum es eigentlich ging. Aber es schwelt. Immer weiter. Dann geht es wieder mal und dann kommt wieder irgendwas hoch. Was macht man? Was macht man dann? Wie gehen wir damit um? Wichtig ist, nicht alles muss angesprochen werden. Ich möchte es auch gleich erklären. Nicht alles, was man bei dem anderen sieht oder was man auch beanstanden muss, muss auch angesprochen werden. In Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. In 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und wir gehen nochmal zurück in das Buch der Sprüche, Kapitel 17, Vers 9. Sprüche 17, Vers 9. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Das ist also das, was grundsätzlich die Heilige Schrift sagt. Wie wir mit den Dingen umgehen, wenn wir einen Konflikt haben, wenn uns vielleicht jetzt jemand sehr unfreundlich begegnet in der Gemeinde. Liebe bedeckt das. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Und jetzt kommt das, was wir nicht machen sollen. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, der entzweit Vertraute. Wer in einer Gemeinde immer wieder anfängt, der entzweit. In Kapitel 19, Vers 11 steht, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Also einer Übertretung des Nächsten sozusagen. Wann soll ich das tun? Ich habe gerade oben drüber geschrieben gehabt, nicht alles muss angesprochen werden. Wann soll ich diese Verse beherzigen? Diese Verse gelten immer dann, wenn ich selbst betroffen bin. Wenn also jemand mir, wenn mich jemand unfreundlich behandelt, über einen langen Zeitraum schon vielleicht, dann gelten diese Verse. Ich soll sie zudecken. Ich soll es zudecken. Ich soll es ertragen. Aushalten. Wenn jemand gegen mich sündigt, dann soll ich es zudecken, übersehen. Es gibt sicherlich Grenzen, ohne Frage. Wenn jemand immer wieder Gegenstand der Aggression ist, irgendwann ist auch der Punkt, wo man sich Hilfe suchen muss. Aber grundsätzlich, wenn einem jemand nicht wohlgesonnen ist, vielleicht auch in der Gemeinde, und er lässt einen das immer wieder spüren, decke es zu, gib es ab an Jesus. Das heißt nicht, dass du irgendwann nicht mit ihm sprechen sollst, da komme ich gleich dazu, aber grundsätzlich lass es so stehen. Damit handelst du nach Jesu Vorbild. Wie oft hat er geschwiegen, als er angegriffen worden ist? Wie oft hat er zum Gegenschlag ausgeholt? Nie. In Psalm 103 steht in Vers 8 bis 10: Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten und er wird nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Das hat er gemacht und das ist unser Vorbild. Und hier merken wir, das erfordert übernatürliche Kraft. Mit unserer eigenen Kraft ist dann nichts getan. Unsere Natur, die ist darauf aus, zurückzuschlagen, zurückzuhauen. Auch sowas zu sagen. Oder unfreundlich, genauso unfreundlich zu sein, wie uns unfreundlich begegnet wird. Oder auch schlecht über hinterm Rücken zu reden, wenn das über uns getan wird. Das ist unsere Natur. Aber der Herr hat es nicht so gemacht. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Wenn er das machen müsste, hat Manfred Paul mal gesagt, müsste er bei uns mit Eisenbahnschienen reinschlagen. Wenn er das machen würde. Also Jesus ist unser Vorbild. Das heißt also, grundsätzlich soll ich ein Lamm sein, was meine eigenen Dinge betrifft. Aber es gibt zwei Bereiche, wo ich kein Lamm sein soll, sondern ein Löwe. Das heißt, wo ich meinen Mund aufmachen soll. Nämlich dann, wenn es um Gottes Ehre geht. Wenn Gottes Ehre durch einen anderen Mitchristen zum Beispiel in den Schmutz gezogen wird, wo Ungläubige sehen, zum Beispiel, der nennt sich Christ und guck dir das mal an. Da soll ich nicht schweigen. Da habe ich eine Verantwortung. Oder auch, wenn dritte Personen betroffen sind, wenn ich merke, ich bin da, also wenn mich jetzt jemand unfreundlich behandelt über einen langen Zeitraum, in der Gemeinde zum Beispiel, soll ich es ertragen und erdulden. Wenn ich aber dazu komme, wie von jemandem eine andere Person schlecht behandelt wird und ich bin Zeuge davon, dann darf ich nicht schweigen. Denn dann mache ich mich mitschuldig, wenn ich nichts sage. Das heißt natürlich nicht, dass ich immer sofort das sagen muss, aber ich soll das in Achtungsstellung bleiben. Wenn ich es immer wieder sehe, dann soll ich auch einschreiten. Also, ein Lamm, wenn es um meine Befindnisse geht, wenn es um mein Befinden geht, ein Lamm sein, dann lieber ertragen, mich übervorteilen lassen. Aber wenn es um die Dinge anderer geht, wie ein Löwe sein, eintreten für den anderen, ja, zu seinem Recht verhelfen, das ist auch unsere Aufgabe, die wir haben im Miteinander. Zum Beispiel üble Nachrede. Üble Nachrede schädigt Gottes Ruf und schädigt den Ruf einer dritten Person. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und wenn ich das mitbekomme, dann habe ich die Verantwortung einzuschreiten, wenn über eine dritte Person schlecht geredet wird. Okay. Und jetzt schauen wir mal dran, wie wir es machen. Wie gehen wir? Das ist die Lösung. Wie gehen wir vor? wichtig ist, wenn du mit jemandem sprichst, und das ist immer der beste Weg, kehre Konflikte nicht unter den Teppich. Warte nicht, bis sie sich von selbst lösen. Das werden sie höchstwahrscheinlich nicht. Manche kleine Sachen, das verpufft wieder. Aber Dinge, die immer wieder da sind, die werden sich nicht alleine in Luft auflösen. Der Teppich wird immer größer, immer höher, wo das drunter gekehrt wird. Und wir haben als Menschen die Angewohnheit, nicht mit der betreffenden Person zu sprechen, sondern mit dritten Personen. Das sollen wir nicht machen. Das ist nicht der Weg. Sondern der Weg ist der, den die Bibel uns aufzeigt. Und da ist es ganz wichtig, Matthäus 18, Vers 15 zu berücksichtigen. Das ist ein, ich möchte es mal sagen, das ist wie so ein Kodex, so eine Anwendungsregel oder auch eine Selbstverpflichtung, wenn du mit jemandem in einen Streit gerätst. Und der Streit ist ja nicht immer, dass man sich anschreit, sondern der Streit ist ja auch unterschwellig, kann der sein. Der kann sich entwickeln über Missverständnisse, über Gerüchte, über Falschaussagen, über Dinge, die ich vielleicht nicht richtig verstanden habe. Das kann losgehen mit, jetzt hat er mir wieder nicht die Hand gegeben im Gottesdienst, mit dem ist doch irgendwas, was hat er denn gegen mich? Und dann geht das immer weiter. Und dann spinnt man sich was zurecht und dann kommt es auch zum Knall irgendwann. Und dann redet man mit anderen drüber und dann greift man zum Telefon oder schreibt eine WhatsApp. Hast du schon gehört? Und was ist denn mit dem los? Und warum macht er das? Und das kann ja nur nicht sein. Und dann entwickelt sich das eins nach dem anderen. Und dann ist so eine dicke Luft dann da. Keiner weiß so richtig, warum. Man kommt nicht miteinander aus, aber... Und manchmal ist es auch offensichtlicher. Da gibt es wirklich eine handfeste Sache, wo man sagt, das geht nicht. Das kannst du so nicht machen. Du kannst Jesus nicht so verunehren. Du kannst dem Mitbruder oder die Mitschwester, du kannst ihn nicht so angehen. Das geht nicht. Und welche Aufgabe habe ich dann? Matthäus 18, Vers 15, das ist der Kodex. Die Selbstverpflichtung, die wir uns wirklich da setzen müssen. Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Vier-Augen-Gespräch. Vier-Augen-Gespräch. Und dann, wenn wir weitergelesen hätten, hätten wir ja dann die Abfolge, das geht ja auch um Gemeindezucht dann irgendwann, wenn derjenige nicht hört, nicht zur Buße kommen möchte. Manchmal sind es ja auch einfach nur Missverständnisse. Aber das ist so wichtig, dass man da miteinander spricht. Also übergehen wir niemals dieses Prinzip. Lassen wir uns niemals dazu hinreißen, andere Menschen, vielleicht noch vor versammelter Mannschaft, in der Gemeindestunde oder wo auch immer, vor versammelter Mannschaft zu konfrontieren mit dem oder den Sachen, die sie getan hat. Das dürfen wir niemals machen. Das richtet einen totalen Zerbruch an. Ich kenne Gemeinden, die haben das so gehandhabt, über Jahre. Da haben sich Dinge zusammengebraut, keiner hat drüber gesprochen, keiner hat den Mut gehabt, zum anderen hinzugehen und dann gab es eine Gemeindestunde, wo man so die Finanzen durchgegangen ist und so weiter und dann gab es die Möglichkeit, da konnte jeder was sagen. Und dann kam es regelmäßig zum Knall, jedes Jahr. Weil dann Dinge rauskamen, die wurden einfach gesagt, das muss ich jetzt mal loswerden, das hat der und der gesagt zu mir und das hat der gemacht und was bildet der in sich ein? Und das, die Person war anwesend und es wurde vor versammelter Gemeinde wurde das gemacht. Das ist eine Katastrophe, wenn man das so macht. Das ist niemals nach dem Heiligen Geist. Niemals. Das richtet immer einen Scherbenhaufen an. Immer diesen Weg wählen, den die Bibel sagt. Immer unter vier Augen zunächst. Da geht es also im Kontext um Gemeindezucht. Ja? Also da geht es dann weiter, wenn jetzt der nicht hört, dann soll noch Zeugen mitgehen. Darum geht es jetzt nicht. Aber dieser Vers 15 ist im Grundgerüst vom Miteinander. Oder gehört zum Grundgerüst des Miteinanders. Sprich mit ihm alleine, wenn du mit jemandem ein Problem hast. Geh nicht zu einer anderen Person und tarne es vielleicht noch in der Gebetsstunde als Gebetsanliegen, sondern geh hin. Das ist mir so wichtig, weil wenn wir das beherzigen, kann man 75% oder vielleicht sogar noch mehr der ganzen Streitereien, die kann man beilegen. Weil das meiste ist nichts weiter. Das sind einfach zwischenmenschliche Sachen. Haben wir ja vorhin gehört, 98% in der Gemeinde sind zwischenmenschliche Dinge. Also beherzigen wir das. Und dann gibt es zu diesem Kodex 4 Gs. Nicht 5G, sondern 4G. 4 Gs. Und die könnt ihr nachlesen in dem Buch Friedensstifter übrigens. Ihr habt es nochmal, das ist, wenn man das so macht, dass man das vor allem macht, ist das Beschämung. Und das ist nie Werk des Heiligen Geistes. Sollte man auch mit den Kindern nicht machen. Vor den anderen Kindern. Jemanden sagen, was er alles falsch gemacht hat und so. Ist nicht gut. Wird bis heute in den Grundschulen so gehandhabt. Ich finde es furchtbar. Vor versammelter Klasse. Das ist falsch. Hier haben wir den Kodex. So, und jetzt gehen wir in die 4 Gs. Das ist also Matthäus 18, 15 plus diese 4 Gs sind die Lösung in der Konfliktbewältigung. Wie ich es mache. Das erste G ist, geh immer in ein Gespräch oder in eine Auseinandersetzung. Oder wenn jemand zu dir kommt und kommt in der falschen Art und Weise, denke immer an dieses erste G. Ich will Gott die Ehre geben. Ich will mit dem, was ich entgegne oder was ich demjenigen zu sagen habe, ich möchte Gott ehren. Ein zorniges Wort ehrt Gott nicht. Ein unfreundliches Wort ehrt Gott nicht. 1. Petrus 4,11 habe ich schon vorhin zitiert, das ist der Kern unserer Bestimmung. In allem, was wir reden und tun, sollen wir Gott die Ehre geben. Und das gilt in besonderer Weise für solche herausfordernden Situationen. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigte, dann ist es natürlich auch demütigend. Ja, ich glaube, das will Gott manchmal tun, dass er uns demütigt. Dass wir uns demütigen unter seiner Hand, dass er uns in die Demut führt, so rum ist es richtig. Dass wir uns unter ihn demütigen. Weil das bedeutet nämlich dann auch, dass ich in eine Auseinandersetzung oder in einen Konflikt nicht hineingehe mit der Zielsetzung, ich muss Recht bekommen. Manchmal kannst du Gott mehr ehren in einer Auseinandersetzung, wenn du nachgibst, auch wenn du eigentlich Recht hättest. Also das Ziel ist nicht, Recht zu behalten, auch wenn ich im Recht bin. Es kommt natürlich immer darauf an, was es auch ist. Aber das obere Ziel muss sein, ich möchte Gott die Ehre geben. Es kann auch bedeuten, dass ich manchmal nicht zu meinem Recht komme. Also die Art und Weise, wie ich in den Konflikt hineingehe. Das zweite G, deswegen habe ich gesagt, behaltet mal den Balken nicht im Auge, aber im Hinterkopf. Greife den Balken aus deinem eigenen Auge. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Das ist eine ganz wichtige Stelle in diesem Punkt oder zu diesem Punkt. Und in diese Stelle, die kennen wir auch alle. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Dieser Abschnitt ist sehr herausfordernd und dieser Abschnitt gebietet liebevolle Korrektur, aber er verbietet unangemessene Korrektur. Das hat mit dem Balken zu tun. Ich möchte es gleich erklären. Mit dem Balken und dem Splitter. Das heißt, Korrektur muss immer liebevoll sein. Das gebietet die Heilige Schrift. Nicht böse, nicht aggressiv. Da sage ich dann noch mehr dazu, kurz zumindest. Das sehen wir gleich im nächsten Punkt. In Vers 3 steht, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Das geht uns ja oft so, wenn wir mit jemandem sprechen, ihn auf etwas hinweisen, ist es oft so, dass wir ziemlich schnell bei der Sache sind, du sag mal, was bildest du dir ein? Das kann doch nicht sein und so, was du hier machst. Aber Jesus möchte, und das sagt er uns hier in diesen Versen, die wir gerade jetzt gelesen haben, Jesus will, dass wir uns zuerst mit unseren eigenen Fehlern auseinandersetzen. Mit unserem Balken in unserem Auge. Er möchte, dass wir in der Gesinnung zum Nächsten hingehen, die folgendermaßen lautet, die auch dann mit Worten zum Tragen kommt. Du hör mal zu. Ich weiß, dass was du jetzt denkst oder sagst oder tust, das ist nicht korrekt. Mir fällt es auch schwer, das so zu machen. Und ich versündige mich auch immer wieder. Ich bin nicht besser als du. Aber weißt du, Gott hat mir gezeigt, dass das in meinem Leben nicht richtig ist. Wollen wir es nicht versuchen? Möchtest du nicht Gott die Ehre geben? Weißt du, was du dann machst? Dann begibst du dich nämlich auf die Ebene herab von ihm. Dann bist du nicht in einer erhabenen Stellung und sagst, was bildest du dir ein? Jetzt müssen wir aber mal, was soll das hier? Und das muss vor die Gemeinde und so weiter. Nein, dann sagst du ihm, hör mal, ich bin nicht besser als du. Du sagst ihm, dass in deinem Auge auch ein Balken ist, aber dass Gott so gnädig ist, dass er dir den rausgezogen hat. Und in dieser Weise begegnest du dem Sünder, sage ich mal einfach so jetzt, ja? Dem, der schuldig geworden ist an dir oder an anderen. So in dieser Art begegnest du ihm, auf Augenhöhe sozusagen. Oft vergessen wir das, dass wir selbst Sünder sind. Und dann ist das so von oben herab so kühl und so abgeklärt. Und dann kommt es auch nicht so an. Dann kommt es nicht an. Auf Augenhöhe bedeutet, dass du demjenigen eben nicht von oben herab begegnest und ihn belehren willst. So sagt es die Schrift und basta. Hat der Herr so nicht gemacht. Auch Paulus nicht. Wir haben heute Morgen in der Gemeinde bei uns über den 2. Thessalonicher Brief nachgedacht, wie behutsam Paulus vorgeht, was für Worte er benutzt, um die Thessalonicher wieder aus dem Weg des Zweifels und der Anfechtung rauszubringen. Nicht mit einem Knüppel, sondern behutsam, sanft. Das ist der Weg. Also begib dich herab auf die Ebene des anderen. Mach ihm deutlich, dass Gott dir selbst so gnädig gewesen ist und dass er auch dem anderen so gnädig sein möchte, dass er lässt von seinem falschen Weg, auf dem er sich vielleicht befindet, oder dass er dieses oder jenes gemacht hat oder falsch gesagt hat. Oder gibt es so viele Dinge, wo man in Konflikte gerät, wir haben das schon gehört. Also geh in dem Bewusstsein in den Konflikt, dass du weißt, wie viel Gott dir vergeben hat und dass du selbst der größte Sünder von allen bist, wie es Paulus sagt. Jeder einzelne von uns ist der größte Sünder. Und mit diesem Bewusstsein kann ich dem anderen auch in entsprechender Weise begegnen. Also liebevoll sozusagen. Und damit sind wir beim dritten G. Gebrauche Sanftmut zur Zurechtweisung. Das ist Galater 6, Vers 1. Ich musste viel Lehrgeld bezahlen in dieser Stelle. Ich kam zum Glauben und war die Zeit darauf sehr direkt, sehr schroff auch manchmal, sehr oft wahrscheinlich sogar. Und dann musste ich mich von Gott belehren lassen, dass der Weg der Liebe immer der bessere Weg ist, als der des mit dem Kopf durch die Wand. Und vielleicht musstest du das auch, vielleicht musstest du auch viel Lehrgeld bezahlen. Aber es ist gut, wenn der Herr uns so, ich sag's mal, in die Mangel nimmt, wenn der Herr uns da formt, wenn der Herr uns da auf seinem Weg voranbringt. Das ist manchmal schmerzlich, aber es ist immer heilsam. Und Sanftmut gehört nun wahrlich nicht zu den Eigenschaften, die ich von Natur aus besitze, du vielleicht auch nicht. Aber es ist genau das, was Gott in dir bewirken möchte. Gott möchte Sanftmut in uns bewirken. Sanftmütig sein. Liebevoll sein. Nicht verhätschelt. Vertauschen wir das bitte nicht miteinander. Also nicht weichgekocht. Aber sanft. Milde. Aber bestimmt. Das ist das, so war auch der Herr Jesus. Er hat nicht seine Fahnen in den Wind gehangen. Er war bestimmt, aber er war sanftmütig. Er war der sanftmütigste von allen Menschen, die es gab. Über Mose wird es auch nochmal gesagt, aber danach kam der Herr. Sanftmut, eine wunderbare Eigenschaft. In Galater 6, Vers 1 steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, also in gewisser Weise hier ein Konflikt entstanden ist und mit jemandem sprechen muss, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch du versucht wirst. Wenn du das nämlich nicht in Sanftmut machst, wirst du versucht zum Bösen. Das ist die Rückkopplung hier in diesem Vers. Die Versuchung zum Bösen liegt darin, das nicht in Sanftmut zu tun. Und wie viel wird in unseren Gemeinden an Gesprächen geführt, was eben nicht in dieser Art ist? Es ist nicht Jesusgemäß. Dann kommen dann so Entschuldigungen wie, es muss doch mal gesagt werden und dann man muss doch mal auf den Tisch hauen richtig und man hat doch das Recht dazu, seine Meinung zu sagen. Vieles mag stimmen. Auf den Tisch hauen nicht unbedingt, aber manches mag stimmen, dass man auch mal was sagen kann, aber es muss in der richtigen Art sein. Das Richtige gesagt in der falschen Art. Und es richtet genauso viel Schaden an. Das Richtige sagen in der richtigen Art. Das ist die Kunst. Und hier merken wir wieder, wie sehr wir Gott brauchen. Gilt schon für die Ehe. Was heißt, gilt schon für die Ehe? John Piper hat gesagt, die Ehe ist der schwierigste Bereich des menschlichen Miteinanders. Amen? Amen. Sanftmut. Liebe deine Frau. Sei sanft zu ihr. Liebe deinen Mann. Respektiere ihn. Sei sanft zu ihm. Sprecht in Liebe miteinander. Tut es bitte. Ehen liegen uns, meiner Frau und mir, sehr auf dem Herzen. Wir haben ganz viel Eheliteratur gelesen in den letzten 8 Jahren und es liegt uns so auf dem Herzen, weil wir auch sehen, es sind so viele Ehen kaputt in den Gemeinden. Man merkt das, wenn man das beobachtet, wie die miteinander reden. Sieht man. Redet bitte sanftmütig miteinander. Liebt euch. Ihr habt nur eine befristete Zeit des Miteinanders. Ist ganz schnell rum, die Zeit. Also, hier geht es um den ganzen Komplex der Kommunikation bei diesem dritten G. Also die Worte, welche Worte nutze ich? Welchen Wortschatz pflege ich? Aber auch eben, wie rede ich? Und hier wollen wir uns dran erinnern, unsere Worte, die wir sprechen, die gehören nicht uns. Wie uns nichts gehört, es gehört alles Gott. Und die Worte, die er uns gibt, gehören ihm. Denn wir sollen die Worte, die wir sagen, zu seiner Ehre, da sind wir wieder beim ersten G, sollen wir zu seiner Ehre aussprechen. Und dazu gehört nicht nur der Inhalt der Worte, sondern auch das Wie. Alles gehört ihm. Und wenn ich die Worte, die Gott mir gibt, missbrauche, indem ich böse und zornig rede, dann sündige ich. Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Haben wir dieses gleiche Wort hier, sanft. Die Entsprechung finden wir dann in Galater 6,1 eben, wie wir es gerade gelesen haben. Oder Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Wenn du zu einem Menschen, zu einer Person hingehst, die Gott nicht geehrt hat mit dem, was sie getan hat, und du redest mit ihr in Liebe und in Sanftmut, wirst du sie wahrscheinlich gewinnen, wenn sie nicht verstockt ist. Aber wenn das Gewissen nicht anschlägt und wenn sie bereitwillig Gottes Wort tun will, diese Person, und du sprichst mit ihr in dieser Weise, wirst du sie gewinnen. Deswegen haben wir Mut, es so zu machen. Aber wir werden sie wegtreiben, auch von Gott noch mehr wegtreiben, wenn wir sie angehen und böse mit ihr reden. Also gebrauche Sanftmut zur Zurechtweisung. Stellen Sie sich vor, es kommt jemand wutentbrannt auf Sie zu und verletzt Sie mit seinen Worten. Wie würden Sie reagieren? Verständlicherweise ist es nicht einfach, freundlich zu ihm zu sein. Wenn diese Person hingegen nett und freundlich zu Ihnen ist, fällt es Ihnen viel leichter, ihr offener zu begegnen. Wenn Sie anderen also Freundlichkeit zeigen, machen Sie es Ihnen einfacher, auch freundlich zu Ihnen zu sein. Ihre Freundlichkeit könnte sogar dazu beitragen, eine heikle Situation zu entschärfen. Merken wir, welche Macht darin liegt? Und welche Ohnmacht im Gegenteil liegt? Sanftmut ist Freundlichkeit. Freundlich reden. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Männer sind oft charakterisiert von so Muffeligkeit. Stimmt das? Also wollen wir das neu lernen. Freundlich zu sein, freundlich zu reden. In Epheser 4, Vers 29 bis 31 lesen wir noch was Wichtiges. Da steht, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Da denkt man immer gleich an irgendwelche, was weiß ich, Ausdrücke oder so. Kraftworte und Fäkaliensprache. Ist aber gar nicht gemeint. Sondern hier geht es auch um die Art und Weise. Ein faules Wort kann etwas Richtiges sein, aber falsch gesagt. Das ist ein faules Wort. Wenn wir weiterlesen, wird es ersichtlich. Da steht da, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen, zur Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Gnädige Worte sind das. Liebevolle, freundliche Worte sind gnädige Worte. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Das ist also, Paulus argumentiert, wenn ihr keine gnädigen Worte sagt, erbaut es nicht den anderen, also wird ihn nicht gewinnen und betrübt gleichzeitig den Heiligen Geist. Das ist das, was Paulus hier aussagen möchte. Und letztendlich ist Freundlichkeit, Sanftmut, ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5, Vers 22. Also das Gegenteil vom Werk des Fleisches, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Und Vorbild ist, wie in allen Sachen, der Herr. Der Herr selbst, in Römer 2, Vers 4 steht, wisst ihr nicht, dass Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit euch zur Buße leitet? Es ist Gottes Freundlichkeit. Es ist nicht der Zorn Gottes, der Sünder zur Buße leitet, sondern es ist Gottes Güte und Gottes Freundlichkeit und Gottes Liebe, die dem Menschen begegnet und ihn zieht und zur Bekehrung führt. Also, wollen wir uns an unserem Herrn ein Beispiel nehmen. Jetzt kommen wir noch zum vierten und letzten Punkt. Gehe hin und vertrage dich mit deinem Gegenüber. Es ist der letzte Punkt, aber wahrscheinlich auch gleichsam der schwierigste von allen. Wenn es letztlich darum kommt, dass man dann, wollen wir uns nicht zusammenraufen? Wollen wir uns nicht gegenseitig um Vergebung bitten? Ich war mehrere Jahre Zeuge von einem starken Konflikt. Von einigen, die beteiligt waren, und es ging irgendwie nicht vorwärts. Aber dann doch. Und das war so ermutigend, dass eben doch alles möglich ist. Und da war ich so, so dankbar dafür, dass ich das einfach mit hören durfte, dass das dann doch gut ausgegangen war. Dass man sich wieder versöhnt hat, dass man sich vertragen hat, dass man wieder bei Null anfängt, dass man die Reset-Taste gedrückt hat und miteinander wieder neu anfängt. Das wünschen wir uns doch alle. Also gehe hin und vertrage dich mit deinem Gegenüber. Matthäus 5, Vers 23 bis 24, lesen wir das. Wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Das ist die Aufforderung, sich zu versöhnen sozusagen. Lebe das in der Ehe, lebe das in der Familie, lebe das in der Gemeinde. Geh hin und tu den ersten Schritt. Auch wenn der andere derjenige war, der angefangen hat. Geh den ersten Schritt. Und das ist die Lösung. Das ist die Lösung für die Konflikte, in denen wir stehen. Diese vier Gs in Verbindung mit Matthäus 18, Vers 5. Wenn wir diese vier Gs beherzigen, das ist nicht so ein abstraktes Konstrukt. Jetzt, wenn ich in ein Gespräch gehe, jetzt muss ich erstmal gucken, bei welchem Punkt bin ich jetzt. Nein, wir sollen das verinnerlichen. Das soll unser Denken, soll das beeinflussen. Und dann wird das übergehen in unser Leben. Dieser Grundsatz, sprich mit jemandem unter vier Augen, wenn was ist. Und denke daran, es geht um Gottes Ehre, nicht darum, dass du Recht bekommst mit aller Gewalt. Und mach dir bewusst, dass du auch ein großer Sünder bist, den Gott gerettet hat. Dass du nicht über dem anderen stehst, nur weil du diese Sünde gerade nicht begangen hast oder nicht gerade sowas getan hast. Und denke daran, dass du freundlich bist, liebevoll, sanftmütig, wie der Herr es war. Und dann ist der Weg meistens frei für das gute Miteinander. Meistens. Es gibt auch Ausnahmen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es gibt Situationen, die sind, wenn eine Person nicht will zum Beispiel, du hast keine Chance, wenn du mit jemandem reden willst und der will nicht, dann hast du keine Chance. Aber du hast dein Bestes getan. Du warst dort und du hast dein Gespräch angeboten. Du warst freundlich. Und du wolltest gerne irgendwelche Dinge besprechen und lösen. Wenn die andere Person nicht will, hast du keine Chance. Aber du hast deinen Teil getan. Und dann bete für diese Person. Bete für diese Person. Manchen dauert es eine Weile. Manche kommen gar nicht zur Einsicht. Die werden auch irgendwann die Gemeinde verlassen wahrscheinlich. Das gibt's auch leider. Aber grundsätzlich halte dich. Lass es, dass wir das so tun, alle, uns an diese Dinge halten, diese Dinge bedenken. Okay, damit sind wir zum Ende angekommen. Ich möchte euch von Herzen danken, dass ihr so geduldig wart. Fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Konflikte gibt es überall. Die sind einfach normal. In jeder Ehe, in jeder Familie, in jeder Gemeinde. Der Grund ist der Mensch und seine Unterschiedlichkeit. Wir haben gehört, dass Konflikte grundsätzlich nicht schlecht sind. Doch wenn wir in sündiger Weise damit umgehen, dann werden sie zu Problemen. Konflikte, das haben wir auch gelernt, entstehen in uns. Stichwort Herz. Andere Personen oder Umstände fördern nur das zutage, was in uns steckt. Okay? Teebeutel. Gott möchte Konflikte dazu gebrauchen, dass wir geistlich wachsen und dass er geehrt wird. Dieses Bild mit der Heiligung, was wir uns kurz angeschaut haben. Und die Bibel ist das Handwerkszeug, um mit Konflikten umzugehen, damit Gott geehrt wird. Frieden herrscht dann, wenn zwei Personen gelernt haben, mit ihren Konflikten biblisch umzugehen. Und wie gehen wir biblisch damit um? Die 4 Gs plus Matthäus 18, 15. Das ist der Schlüssel. Und dazu gebe uns der Herr wirklich Gnade. Weil das ist enorm herausfordernd. Das ist immer eine Seite, solche Vorträge zu hören, aber die andere Seite ist, wenn man in so einer Situation drinsteckt. Aber geh es mutig an und verherrliche Jesus Christus dadurch. Amen. Wollen wir beten? Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für deine Freundlichkeit, für deine Sanftmut, für deine Güte. Du vergiltst uns nicht nach unseren Vergehen. Dafür danken wir dir so sehr. Du bist am Kreuz für all das gestorben. Du hast unsere Schuld auf dich genommen. Du hast die ganze Last meiner und unserer Schuld getragen. Du hast alles abgetragen, jede einzelne Sünde. Und wir danken dir, dass wir dir nahen dürfen. Wir danken dir, dass du die Verbindung hergestellt hast zum Vater. Und wir danken dir, dass du auch dadurch jeden Konflikt, jeden Streit lösen kannst. Jede Verschiedenheit ausgleichen kannst, die wir haben. Und dafür danken wir dir. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns wirklich zeigt, wie wir umgehen sollen im Miteinander. Und wie wir auch handeln sollen, wenn wir in Auseinandersetzungen hineingeraten. Bitte gib uns Gnade. Bitte gib uns Kraft. Stärke bitte unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinden. Bitte, dass sie zu deiner Ehre da sind. Und lass uns diese Dinge, diese Grundsätze aus deinem Wort nicht vergessen, sondern dass sie in unsere Sinne geschrieben werden durch deinen Geist. Amen.